Puls.
Wenn ich so Anschuldigungen höre und dass sie auch immer wieder so indirekt sich verteidigt in ihren Stories und auf den Track eingeht, dann denke ich mir, ich weiß nicht, ob das, also da macht man sich ja nicht cooler damit. Klar, das bringt Aufmerksamkeit und so, aber um welchen Preis so? Es geht ja da schon um ein Kind auch.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule.
Servus Falk. Ich bin ein kleiner Falk-Schacht-Stalker unter der Woche und habe in deiner Insta-Story gesehen, dass du Vega getroffen hast für ein Interview. Ich
genau.
habe eine Grundsatzfrage tatsächlich bei Vega, weil mir ist erst jetzt so in dieser Promophase aufgefallen, dass der Veganer ist. Und jetzt ist meine Frage, heißt Vega Vega wegen Vega 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 wegen Veganer?
Ich habe ihn das tatsächlich also ähnlich gefragt, ja.
Mhm.
Ich kenne ihn allerdings noch aus der Zeit, wo er kein Veganer war.
Ah, okay.
Aber, also ja, es gibt diese Namensverwandtschaft, aber es gibt für ihn jetzt keinen direkten Zusammenhang. Zumindest habe ich das so verstanden. Der Gag für mich ist, es gibt so Kinderschallplatten, die heißen Commander Perkins.
Mhm.
Und es spielt so im Weltall und das ist so ein Weltallgeneral, nenne ich das jetzt mal, vollkommen bescheuert, egal. Und der hat so Feinde und die kommen vom Planeten Vega und die heißen Veganer.
Und
ich habe mich dann schon immer gefragt, ja, okay, eigentlich müsste man da, diese Schallplatten müsste man eigentlich scratchen, die Veganer kommen, die Veganer greifen uns an, weil solche Sätze sind da drauf. Aber inzwischen ist das ja nicht mehr so.
Ja.
Ja, nee, also ja, so einen ganz direkten Zusammenhang nein, aber offensichtlich zwei doofe, ein Gedanke, du, ich, ihn gefragt, Bam.
Ja, dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Diese Woche ist ja noch sehr viel mehr passiert.
Hast du ein Update? Habe ich. Wir haben ja letzte Woche gesprochen über diesen Brand in der Fabrik, wo Lackfolien hergestellt werden zur Schallplattenherstellung.
Mhm.
Und da hat sich ein Label bei uns gemeldet, Melting Pot Music. Konkret Oliver von Felbert, a.k.a. Olski. Das ist die Person, die zum Beispiel als Redakteur die erste Hip-Hop-Sendung auf Viva in Deutschland damals betreut hat. Hat auch Artikel für Spex über Deutschrap damals geschrieben. Und MPM ist das Label, was uns die Betty Ford Boys gebracht hat. Und Dexter mit seinen Jazz-Files und so weiter. Und der hat sich gemeldet und geschrieben. Und er schreibt, aufgrund seiner Erfahrungen als Labelbetreiber und so weiter im täglichen Arbeitsprozess auch mit Presswerken und so. Erstens, die etwaigen Lieferengpässe von Lackfolien werden nicht dazu führen, dass Platten nicht gepresst werden können.
Ja.
Optimal, das ist das größte europäische Presswerk, wo viele deutsche Labels pressen, hat gute Folienvorräte, schreibt er. Zweitens, Folienschnitt ist nur eine Technik zur LP-Herstellung. Seit den 80ern gibt es eine DDM, heißt es Direct Disc Mastering, jetzt voll technisch alles. Dafür braucht man keine Lackfolie, okay, also wird man eventuell darauf ausweichen.
Mhm.
Und dann hat er noch geschrieben, welche Musik ist für das Vinyl Revival verantwortlich? Fragezeichen. Nicht Beatmusik und Hip-Hop, sondern Classic Rock. 2019 sah die Top 10 der LP-Verkäufe in den USA so aus. Beatles, Queen, Pink Floyd, Fleetwood Mac.
Ach krass, okay.
Hier steht Jacke. Ich glaube, Jackson soll das wahrscheinlich heißen. Prince, Nirvana und so weiter. Einzige lebende Künstlerin hier war Billie Eilish. Und dann sein letzter Satz. Damit ist Vinyl ungefähr so tot wie Trap. Smiley. Das ist das so ein bisschen, was ich meinte, als ich gesagt habe, bei Urban Outfitters und so, geht einfach mal um die Ecke in die Seitenstraße, in die Plattenläden, weil da stehen auch alle diese Rockscheiben, nur eben halb so teuer und.
Ja, oder schaut einfach mal, also ich muss ehrlich sagen, alle Platten, die der jetzt gerade so als Bestverkäufer aufgezählt hat, habe ich auch, aber einfach bei meinen Eltern im Keller geklaut. Das sind ja auch Platten, die sich damals schon gut verkauft haben. Ja.
Du hast Beatles, Queen und Pink Floyd und Fleetwood Mac geklaut, hast du runtergenommen in den Keller, meinst du?
Bei uns im Keller stehen mega viele Platten von meinen Eltern, die ungefähr in meinem Alter gekauft haben. Und das muss wahrscheinlich, ich glaube, ja, Beatles sind es schon, aber vor allem so Hotel California,
das love ist, place. Das sind die Eagles, die gehören
genau
auch mit in diese Kategorie. Ja, das ist doch nice. Also dann brauchst du gar nicht bei Urban Outfitters kaufen, du hast das schon alles.
Ich könnte aber mich vor Urban Outfitters stellen und die ein bisschen günstiger verkaufen. Das wäre schon wieder ein Business.
Wow, das wäre, wie nennt man das? Business Busting?
Ja, Business Busting in a nutshell.
Geil.
Ja.
Kommen wir mal zu jemandem, der auch gebustet wurde. Und zwar Jizzes wurde heute festgenommen. Dich hat das speziell emotional berührt. Erklär uns doch mal überhaupt die Zusammenhänge, damit die das verstehen können, die Zuhörer.
Genau, wir haben hier im Podcast schon mal über diese Hausdurchsuchung, die es eigentlich geht, gesprochen. Die war im April 2018 und jetzt kam aber mit der Festnahme diese Woche so ein paar Details ans Licht, die damals auf jeden Fall noch nicht klar waren. Und so hat die dpa geschrieben, dass eben Jizzes bei einem Gerichtstermin hätte auftauchen sollen. Da ist er nicht aufgetaucht. Die Polizisten haben ihn gesucht, haben dann gesehen, dass er sich in seiner Insta-Story über die Benzinpreise beklagt. Und dann ist er irgendwann aufgetaucht. Und weil er eben nicht erschienen ist zu diesem Verfahren, kann es eben jetzt sein, also er ist jetzt erstmal festgenommen und jetzt muss man sehen, wie das weitergeht. Aber was eigentlich interessant war, war, dass in der dpa-Meldung drin stand, dass der Fall, wo er eigentlich hätte kommen sollen, sich damit beschäftigt, dass ihm folgende Verstöße vorgeworfen werden. Zum einen gegen das Betäubungsmittelschutzgesetz, gegen Sprengstoff und das Waffengesetz. Bei der Hausdurchsuchung im April 2018 wurden in seiner Wohnung 17 Gramm Marihuana, 2,5 Gramm Crystal Meth und Böller gefunden. An Silvester soll er außerdem mehrfach eine Schreckpistole abgefeuert haben, obwohl ihm seit August 2018 das Führen von Waffen aller Art untersagt ist. Mittlerweile hat er Kaution gezahlt, 100.000 Euro, und muss sich jetzt dreimal die Woche bei der Polizei melden und darf jetzt wieder raus. Also er ist jetzt gerade nicht mehr in Gewahrsam. Und jetzt würde ich erstmal gerne mit dir über dieses ganze, er hat einen Termin, er taucht da nicht auf, er macht nebenher seelenruhig eine Insta-Story, beschwert sich über die Benzinpreise. Was denkst du da, Falk Schacht?
Also es sieht doch so aus, ist zumindest meine Meinung, als wäre das auch schon wieder teilkalkuliert und gewünscht, gewollt. Wir reden drüber, ist ein Schlagzeilen. Also ich meine, die ganze Promokampagne bisher war ja im Widerstreit mit der Staatsmacht. Das passt da halt zu sehr rein, als dass ich jetzt gerade an einen Zufall glauben würde, dass er einen leeren Tank hat und tanken muss. Sorry, ich konnte nicht kommen. Ich hatte einen leeren Tank so und da waren die Benzinpreise so hoch, ey, wirklich. Also deswegen bin ich 2 Stunden zu spät gekommen. Ja. Ich weiß nicht, nee.
Ja, man berichtet natürlich drüber. Was mich jetzt aber viel mehr an dieser ganzen Sache interessiert hat, war tatsächlich diese Meldung, dass bei ihm 2,5 Gramm Crystal Meth gefunden wurden, zumindest in seiner Wohnung. Wir haben ja hier auch schon mal über so einen Ausschnitt gesprochen, wo man dachte, okay, was wird sich da gespritzt? Das ist irgendwie alles komisch und es geht plötzlich um Drogen, die, ich sage jetzt mal, Crystal Meth spielt im Deutschrap jetzt nicht die größte Rolle. Würdest du mir da widersprechen bei dieser These?
Also andere Drogen fallen mir textlich mehr auf, ja.
Also ich dachte mir auch, als ich das gehört habe, okay, krass, das ist irgendwie so, das nimmt so ein Maß an, wo ich mir dachte, ey, die 17 Gramm Marihuana, die hat irgendwie niemand aufgegriffen, weil natürlich, klar, wir sind irgendwie kurz vor der Legalisierung, ist vielleicht ein bisschen zu positiv ausgedrückt, aber das schockt nicht. Das ist einfach so typisch, ja, dass bei einem Rapper 17 Gramm gefunden werden, ist jetzt nicht die Welt. Aber Crystal Meth ist irgendwie schon so next level. Und ich dachte mir sofort, wenn man sich die Spiegel-TV-Dokus des letzten Jahres ansieht, dann spielt Jizzes darin eine elementare Rolle. Und wenn ich jetzt eine Spiegel-Doku-Journalistin wäre, dann würde ich mir diesen Fact, also mit den Böllern und dem Crystal Meth, auf jeden Fall rausschreiben. Also ich habe jetzt mal versucht, so ein paar mögliche Sendungstitel zu machen, wo das einfach drin vorkommt. Also ich denke, das wird gedroppt. Das ist jetzt die Zukunftskugel. Es ist natürlich alles Spekulation. Aber das Gedankenspiel ist Spiegel-TV-Doku mit dem Titel Crystal Meth, die Mitte der Gesellschaft, könnte man diesen Fact easy droppen. Wie Gangster ist Rap? Drogensumpf Hamburg, die Fahrradstaffel auf St. Pauli. Ich kann es mir richtig vorstellen, dass da zwei so Günthers einfach auf ihrem Mountainbike rumfahren und dann auch noch wird so nebenher gedroppt. Der Rapper Jizzes der Rapgruppe 187 Straßenbande wurde im April 2018 bla bla bla. Dann würde ich gerne noch auf die Böller zu sprechen kommen, weil das ist, also wirklich, das war ja das, was auch so Twitter in Unruhen versetzt hat. Oder die Leute meinten so auf Twitter vereinzelt, es ist einfach krass, wie verantwortungslos Jizzes hier umgeht, dass er einfach Böller zu Hause hat. Es ist wirklich krass. Also Ich würde den Titel Ego-Shooter, die Böller unter den Feuerwerken gern sehen. Oder, und das ist mein Haupttitel, Rüpel-Rapper im Böllerrausch. Was sagst du?
Oh, Moment, das, ich muss gerade überlegen, das wäre so... Also man muss sich ja mal Folgendes vorstellen, das Goldene Blatt und so diese ganzen, die Goldene Post und wie die alle heißen, die sind ja alle golden,
ja,
und richten sich ja an ein Publikum gefühlt Ü 80,
ja,
zumindest geistig, da ist bestimmt auch ein 60-Jähriger und 60-Jährige drunter, aber es gibt ja auch die 60-Jährigen der Zukunft. Und wenn dann das Goldene Blatt und Post und was weiß ich dann mal online ist, dann könnte ich mir das als Schlagzeile vorstellen für so die Rentner 187-Fans von morgen, weil die, irgendwann werden die ja auch mal Rentner. Und da passt das, wie war die letzte Schlagzeile nochmal?
Rüpel-Rapper im Böllerrausch.
Ja, das ist perfekt, das ist die perfekte Schlagzeile. Ja. Ich kann mir auch schon so ein Cover vorstellen mit so Knallern um ihn herum, so gefotoshoppt, Pen and Pixel mäßig. Das
also,
gefällt mir.
Es ist ja eigentlich so diese Classic-KIZ-Line, ich mach Mus aus deiner Fresse, Bu verrecke, wenn ich den Polenböller in deine Kapuze stecke, die halbe Schule war querschnittsgelähmt von meinen Nackenklatschen und so weiter. Schon da war dieses Böller-Thema groß. Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass jetzt so ein kleines Böller-Revival kommt, weil das fände ich tatsächlich das friedlichste Revival, das es so gibt. Klar kann man mit Böller schlimme Sachen machen, aber so die Vorstellung, dass man sich darüber echauffiert, dass Jesus zu Hause Böller hat, ist irgendwie...
Aber ich nehme an, er wird jetzt nicht normale Böller oder... Ehrlich gesagt weiß ich das nämlich nicht. Also wenn du Silvester normale freigegebene hast, naja, also darfst du die noch haben nach Silvester?
Nee, oder man, reden wir nee genau, man darf die nicht haben nach Silvester, das ist das Hauptding. Aber hier steht ja auch gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz verstoßen. Das heißt, wahrscheinlich waren das tatsächlich irgendwelche Polenböller oder so, wohl auch nicht so die normale, also ist jetzt auch nur eine Vermutung, weil hier steht nur Böller in der DPA-Beschreibung. Aber also wenn man ihm das vorwirft, als was, was man in seiner Wohnung gefunden hat und was ihn ja dann zu einem, also was zu einem Verfahren geführt hat, dann denke ich, geht es jetzt hier auch nicht um so diese kleinen Knallerbsen. Das wäre aber auch geil, wenn so diese 2,5 Gramm Knallerbsen finden.
So ein China D, super Doppel, also ist die Frage, wie viel man davon hat. Wenn du halt so eine ganze Palette da stehen hast, dann ist das Schwarzpulver in der Gesamtmenge da drin vielleicht auch wieder nicht unrelevant, aber da kenne ich mich nicht genug aus.
Ja, also es ist auf jeden Fall, es bleibt spannend, man kann weiter sehen, der Promozug rollt, aber ich muss schon sagen, also so zwischen Böller zu Hause finden, mit einer Schreckschusspistole rumschießen, Crystal Meth haben und sich dann über Benzinpreise beschweren, das ist natürlich alles gefundenes Fressen für jedes Medium, muss jetzt nicht nur Rap sein, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Meldung in den nächsten Monaten noch öfter in Dokus gedroppt wird. Ein anderer Track, der diese Woche gedroppt wurde und der eigentlich auch schon ähnlich eingeschlagen ist wie ein Böller, ist der Track von Mozzik, dem Ex-Mann, ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet waren, von Loredana, dem Ex-Freund von Loredana, die haben auch zusammen eine Tochter. Und da ging jetzt was los, worüber ich mit dir gerne sprechen würde, weil ich es eigenartig fand. Also die beiden haben sich verstritten, das weiß man, es kam schon ein Track von Loredana, wo man sich dachte, okay, hat sich so angehört, als wäre er sehr viel feiern gewesen, hätte sie alleine gelassen mit dem Kind. Und sie fragt dann so, wo warst du schon wieder und so. Und dieses Video war schon grenzwertig. Also man hat da schon gesehen, dass sie ihn, also man weiß jetzt nicht, ob Mozzik damit gemeint ist oder jemand anderes. Aber es hat natürlich, es ist genau in die Trennungsphase gefallen. Und es war so dieser erste Track, wo sehr viele Fans dann gemutmaßt haben, okay, hier geht's wahrscheinlich um Mozzik. Und in diesem Video ist auch schon, sind schon so brutale Szenen, wo jemand auf jemanden geschossen wird, und es ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, so ein Liebesinferno-Abschlachten, aber es geht in so eine Richtung, wo man sich denkt, uff, natürlich künstlerische Freiheit, Künstler überziehen das Ganze, aber irgendwie hat sich so schon da für mich, also es war kein Track, den ich öfter gehört habe, weil ich mir dachte, boah, das will ich eigentlich nicht sehen. Jetzt kam, könnte man vermuten, die Antwort darauf von Mozzik, der eben ihr jetzt so vorwirft, so mit wem fickst du jetzt, mit wem kiffst du jetzt, mit wem bist du jetzt unterwegs, und du tust immer so, als würdest du weinen, und wenn ich dich dann anrufe, dann schreist du mich nur an. Und dann schießt er in diesem Video auf Schaufensterpuppen, die so an, also nebeneinander aufgereiht sind, also offensichtlich weibliche Schaufensterpuppen mit Perücken auf, und er schießt denen direkt ins Gesicht. Und ich weiß nicht, warum, aber tatsächlich hat es bei mir was ganz, ganz schlimm getriggert irgendwie. Ich fand es richtig, es gibt ja manchmal so Sachen, die man sieht und man denkt sich so, das ist jetzt eigentlich nicht schlimm, weil er schießt halt auf eine Schaufensterpuppe, aber so jemanden zu sehen, der so einen Meter vor so einer weiblichen Puppe steht und der direkt ins Gesicht schießt und zwar so, dass diese Puppe einfach zerfetzt wird, da dachte ich mir plötzlich, okay, das war jetzt eh schon kein nicer Move von Loredana, aber darauf einzugehen und so ein Ding draus zu machen, fühlt sich für mich, gerade auch, weil die beiden ja noch zusammen eine Tochter haben und eh schon so ein bisschen auch in Social Media wird Loredana viel vorgeworfen, dass sie immer wieder ihre Tochter damit reinzieht und so Videos macht, wie wenn sie dann ihre Tochter wieder hat von ihm, sagt sie so, ach Mann, die hat mich so vermisst, die lässt mich jetzt hier gar nicht mehr los. Also so Bilder, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich das auf Instagram stellen würde und ich weiß nicht, ob das cool für die Tochter ist, wenn du irgendwann siehst, dass du vielleicht nicht instrumentalisiert wurdest, aber so Gegenstand in einem Streit warst, der erstmal so mit dir ja gar nichts zu tun hat. Wie geht's dir da?
Also ich finde, ich kann schon verstehen, was du da empfindest. Gleichzeitig finde ich es schwierig, weil das ja alles Interpretationen sind. Mhm. Keiner droppt ja Namen oder macht wirklich direkt deutlich, worum es geht. Also ja. In dem Video Genick sieht man halt einen Mann, der gefesselt ist auf einer Eisfläche und Loredana schießt diesem Mann, also schießt auf diesen Mann und der liegt am Ende eben da zusammengebrochen auf diesem Eis und sie rappt davon, dass sie halt so ins Genick schießt, so mäßig. Und jetzt sehen wir hier ein Video, wo er halt auf Puppen schießt und einer Puppe schießt er dann ins Gesicht. Aber an keiner Stelle sagt einer einen Namen. Die Puppen zum Beispiel haben auch schwarze Haare und sowas. Ich kann man natürlich sagen, hat man mit Absicht gemacht, damit man genau nicht sagt, es ist Loredana, die ja eigentlich eher blond unterwegs ja. ist oder bekannt ist. Also deswegen, für mich ist das Problem da an der Stelle folgendes. Man weiß halt, dass es da, das existiert, dass da Konflikte herrschen. Und deshalb ist das Ganze, wenn man das so guckt, nicht so abstrakt, wie wenn du jetzt jemanden zuguckst, der auf eine Puppe schießt, ja, ja. wo du aber keine Hintergrundidee hast. Und das hier wirkt deshalb konkret, weil man was weiß. Und das Krasse ist halt, dass diese Künstler, und zwar beide, damit spielen, in ihrer Kunst und in ihren, auch eben auf Promo-Ebene. Und man muss bei Mozek zum Beispiel auch bedenken, das war der erste deutsche Rap-Track, den er jetzt so richtig gemacht hat. Normal rappt er ja eigentlich nicht auf Deutsch. Mhm. Und es geht natürlich auch um ein Business. Also dieser Track von Mozek hat jetzt schon über 5 Millionen Zugriffe. Da geht es also um Geld verdienen, sich im deutschen Markt zu etablieren, weil die Leute labern ja eh offensichtlich über ihn. Also warum nicht das tatsächlich richtig zu einem Business zu machen und auch hier touren zu können. Loredana tut das ja bereits. Und ich will nicht behaupten, dass sie das miteinander abgesprochen haben. Das weiß ich nicht.
Ja, also aber was dagegen spricht, ist,
es ist Interpretation.
Ja, was dagegen spricht, ist, dass Loredana auf Instagram relativ direkt nachdem das Video rauskam, ein Video mit ihrer Tochter gezeigt hat. Der Text wurde mehrmals geändert und man hat so gedacht, okay, das waren so anklagende Worte, jetzt steht da nur noch, wo bin ich und wo bist du? Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, diese Schnellschüsse, man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, das ist komplett abgekartet und auch diese Schnellschüsse sind eingeplant in einen perfekten Masterplan. Aber wenn ich so Anschuldigungen höre und dass sie auch immer wieder so indirekt sich verteidigt in ihren Stories und auf den Track eingeht, dann denke ich mir, ich weiß nicht, ob das, also da macht man sich ja nicht cooler damit. Klar, das bringt Aufmerksamkeit und so, aber um welchen Preis so? Es geht ja da schon um ein Kind auch.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Wenn es gespielt wäre, dann würde man tatsächlich das Kind ja. Einsetzen, um zu spielen. Wenn es nicht gespielt wird, ist es aber genauso nicht gut, weil wenn die Eltern sich behaken, ist natürlich am Ende das Kind das schwächste ja. Glied, dass das ausbaden muss. Also egal, wie rum man es dreht, es ist unangenehm. Aber nochmal, es ist auch eine Interpretation. Ja, also sprich, man kann, es ist schwer. Und wenn das Kind älter wird, das ist auch noch so eine Sache, irgendwann wird es das so oder so entdecken. Ich weiß es nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, egal wo ich das betrachte, ob nun in Kunst oder im privaten Sektor, wenn sich Leute trennen und dann solche Dinge passieren, dass man Zeuge von solchen Ungerechtigkeiten und solchen Dingen wird, also am besten ist ganz ehrlich, sich aus sowas raushalten, weil es bringt eh nichts. Mhm. Diese Leute sind in der Sekunde in einem Film, wenn man die gut kennt, kann man vielleicht mal einen Satz sagen, hier, guck mal, wie sieht's aus. Voll. Aber das können wir hier natürlich nicht. Sich da einzumischen ist schwierig, kompliziert und hier sowieso doppelt und dreifach. Also,
Ja,
ich ignoriere ehrlich gesagt solche Sachen eher. Andere Sache, die ich nicht ignoriere, die ich interessant und spannend fand, ist, dass Casey Rebel jetzt wahrscheinlich, soweit ich das verstanden habe, in einem Schulbuch auftaucht. Und zwar mit dem Track Augenblick. Und das ist so ein Track, da geht es auch um Sterben, also um Endlichkeit. Und dieses Schulbuch oder das Heft, was ich da gesehen habe, das dreht sich auch um diese Endlichkeit. Und Casey Rebel ist halt sehr stolz zu ich glaube, es war seine Nichte, in die Schule gegangen. Und da hat man zuerst dieses Video sich angeguckt und dann haben die Schüler sich darüber unterhalten und er hat dann eben diese Mappe, dieses Schulbuch gefilmt. Und was ich daran sehr spannend finde, ist, was da halt noch so drin stand. Also wie wurde das bewertet? Da stand nämlich drin, lest den Text und tauscht euch darüber aus. Und das ist so ganz anders als das, was ich jetzt die letzten Wochen und eigentlich seit 30 Jahren in Bezug auf Rap höre. Da ist es nämlich so, dass alle immer nur sagen, nee, das ist gefährlich, da einschließen und Schlüssel wegwerfen, so mäßig. Wie denkst du denn darüber, wenn du sowas mitbekommst?
Ich glaube, da merkt man wirklich unseren Altersunterschied, weil das ist für mich so, ich glaube, die Hauptfloskel in meiner kompletten Schulzeit, lest den Text und tauscht euch darüber aus. Und dieses offene, wir gehen erstmal einen Text an, das war tatsächlich bei mir auch schon so, dass man irgendwie versucht hat, Reimstrukturen im Rap zu sehen und so. Was ich hier aber viel interessanter finde noch, ist diese Komponente eben, dass es ja um was Emotionales geht. Also so die Vaterfigur, Tod vom Vater, das Verlieren und wie Schüler das dann verarbeiten, das finde ich bringt noch so ein, also da würdigt man ja nicht nur den Rap als Kunstform, so dass man sagt, okay, das sind halt Reimstrukturen, bla bla bla, sondern man geht ja richtig auf den Inhalt ein und sagt, okay, hier macht es Sinn, Casey Rebel zu nehmen und mal darüber zu sprechen und was sind eure Gedanken dazu, tauscht euch darüber aus und das finde ich tatsächlich, habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen, dass man so richtig auf Inhalte eingeht und das ernst nimmt und halt diskutabel findet.
Genau, da steht nämlich dann auch drin, setzt euch mit einzelnen Aussagen des Textes auseinander und dann fragen, worüber denkt Casey nach? Was fragt er sich? Was wünscht er sich? Dann bezieht Stellung dazu, was er zu diesen Fragen und eben die Antworten, die ihr habt. Und dann wird natürlich, muss sein, ein Goethe-Zitat reingeworfen. Es lautet, jeder Augenblick ist von unendlichem Wert. Und dann wird das nochmal ergänzt, wie kann man mit Endlichkeit umgehen? Also Ich finde auch interessant, dass man unbedingt versuchen möchte, das Wort Tod zu vermeiden. Aber okay, wie kann man mit Endlichkeit umgehen? Erläutert und bewertet unterschiedliche Möglichkeiten und bezieht dabei das Zitat von Goethe mit ein. Und das ist halt genau das, was du gesagt hast, die Ebene, dass man sich emotional damit auseinandersetzt und dass man offensichtlich hier verstanden hat, dass man mit einem Rap-Text von heute die Kids dazu bringt, sich mit Thematiken auseinanderzusetzen, die sie sonst über Goethe, Schiller oder die klassischen Zugänge, die es bisher gab, da würden die halt zumachen. Und im Grunde ist das, was ich immer sage oder was ich meine, wenn ich sage, dass Rap ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, dann heißt das, Rapper XY labert unglaublichen Dünnschiss. aber darüber müssen wir müssen nicht darüber labern, ob er Dünnschiss oder nicht labert, sondern warum.
Ja.
Genau. Und hier ist genau dasselbe oder auch unser Podcast funktioniert so. Wir haben ein Thema, aber sie sind oft Aufmacher oder Trigger für ein gesamtgesellschaftliches Thema, über das wir sprechen. Und es geht da nicht zwingend immer nur ausschließlich darüber, was der Rapper gerappt hat oder was er getan hat, sondern was das im Gesamtkontext bedeutet.
Ja.
Und das ist das, was ich spannend finde und was ich gut finde und mich freue, wenn in Schulen das erkannt wird und eingesetzt wird. Weil genau so muss das sein und am besten auch zu Hause.
Total. Und was ich daran eigentlich auch cool finde, weil du gerade meintest, dass du nicht verstehst, warum man hier das Wort Tod vermeidet. Also ich finde, das ist tatsächlich eigentlich voll der, also man spricht da hier schon über Jugendliche. Ich finde es kindgerechter zu sagen, okay, man vermeidet dieses Wort, das ist ein Trigger. Und das kann ja auch. Und das glaube ich, also weiß ich noch selber aus meiner Zeit, dass mich damals irgendwie Texte enorm runtergezogen haben und wenn die dann so deep waren und dass man in der Schule damit umgeht und sagt, ja, wir nehmen uns dem Text an, wir machen aber nicht dieses mega dunkle Kapitel Tod aus, sondern wir beschäftigen uns mit diesem abstrakten Thema Endlichkeit. Das finde ich, also lehrtechnisch, ich habe jetzt keinen Plan von Pädagogik, ob das irgendwie mehr Sinn macht so oder so, aber ich finde das, ich kann mir vorstellen, dass das für Schüler total toll ist, auch dass Goethe da noch mit drin ist, weil das zeigt ja auch, dass es trotzdem nicht so weit weg ist voneinander und dass man hier ja eigentlich einen Goethe, einem Casey Rebel gleichsetzt und sagt, okay, wir nehmen beides sehr ernst und wir setzen das sogar irgendwie nebeneinander und überlegen, was könnten die sich hier gedacht haben, finde ich krass gut. Und was eigentlich auch noch dazu passt, das ist diese Woche das Songtindern gewesen von Tarek. Der hat in diesem Format, wo man eben in diesem YouTube-Format, wo Tarek dann so Songs anhört und dann eben tindern soll, mag er die nicht. War überraschend tiefgründig die Folge, weil er sich sehr, sehr lange Zeit gelassen hat, in alles reinzuhören und überlegt hat. Und dann gab es auch eine lange Sequenz, wo es eben um den Tod von Tareks Vater ging und man eben drüber gesprochen hat, wie ist es jetzt, so ein KZ-ironischer Typ zu sein und dann plötzlich so ernste Musik zu machen. Wie geht deine Familie damit um, dass du sowas gemacht hast und wie nehmen das Leute an? Und da ist auch plötzlich so eine Deepness drin gewesen, wo ich mir dachte, krass, dass wir einfach, das ist ein banales YouTube-Video und man redet plötzlich über so richtig deepen Shit und Tarek haut dann auch ein Statement raus, der Moderator fragt ihn, ob er findet das, also ob er sich das selbst so ein bisschen vielleicht auch als Schwäche auslegt, da jetzt mal so die Hosen runterzulassen emotional und als dann Tarek so meint, ey, das ist stark, dass ich so die Hosen runterlasse, das macht mich doch total stark und nicht schwach. Ist doch irgendwie schwach, wenn man mit 13 auf einem Hip-Hop-Film hängen geblieben ist und nur Gangster-Rap hört. Er sagt dann auch so, ich habe nichts gegen Gangster-Rap, aber damals bin ich irgendwie die ganze Zeit mit dem Taschenmesser rumgelaufen und dachte, ich bin der King, ich fühle mich jetzt viel stärker. Und das fand ich tatsächlich so deep, dass ich mir dachte, boah, das ist, wie schön, dass Rap inzwischen, wir reden ja immer so drüber, wie modern kann Rap sein, werden da heute auch noch einen Podcast drüber sprechen und da muss ich echt sagen, das ist sehr modern einfach, dass dann ein Mann sitzt, der sagt, das ist überhaupt nicht schwach, wenn ich die Hosen runterlasse und hier mal den Tod von meinem Vater anspreche und dass ich damit nicht so gut klargekommen bin und dass es für mich ultra schwer war.
Ja, schön zu sehen, dass Rap an solchen Stellen eben solche Zeichen setzen kann, bei aller berechtigter Kritik gegenüber dem, was Gangster-Rap vor allem meist beiträgt. Und meist ja auch eben nur dieser enge Ausschnitt auf Gangster-Rap da ist und dabei ignoriert wird, dass es auch was anderes gibt. Und das ist auch so ein Grund, warum ich finde das gut. Man muss über die Scheiße reden, man muss aber auch über das Positive reden, man muss da ein Gleichgewicht finden, weil ansonsten hat man... Man schafft sich ja seine eigene Realität, sonst hast du ja wirklich nur Scheiße.
Ja.
Und dann kann ich auch verstehen, dass man keinen Bock mehr hat und keinen Spaß mehr hat und dass man sich dann von Hip-Hop auch abwendet. Nur mein kleiner Fun-Fact, es ist überall genauso. Also, ja. Weil woanders wirst du dir potenziell ja auch deine eigene Realität wieder schaffen. Und wenn du dich dann, boah nee, ich will jetzt kein anderes Genre-Bashing betreiben. Ich bin jetzt mal piesig.
Okay, sehr gut.
Kommen wir mal zu einer Frage, die ein Zuhörer mir geschickt hat. Er hat mich gefragt, ob es noch mehr grünen und Öko-Rap gibt. Und er hat mir dann einen Link geschickt zu einem Blog, soweit ich das verstanden habe. Fernsehersatz heißt der. Und da wird darüber geschrieben, grüner Hip-Hop, also Deutschrap über Klimawandel und hat so eine kleine Playlist angelegt. In dieser Playlist sind so Künstler wie Conny, haben wir hier auch mal kurz angerissen, Das Ding aus dem Sumpf, Fedel Castro, Lugatti und Nein, Alligator, Laurin Buser und die Lazy Lizard Gang. Ich glaube, du hattest letztens einen Track der Woche von denen, richtig?
Ja.
Genau. Und das ist so als grüner Hip-Hop und Klimawandel Deutschrap eingeordnet worden. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dann habe ich so gemerkt, so ey, so spontan fallen mir jetzt nicht so viele andere Tracks ein. Wie geht dir das, wenn du diese Frage jetzt bekommst? Fällt dir noch mehr ein?
Also ich finde, man muss einen Unterschied machen zwischen so allgemein gesellschaftskritischem grünen Rap, der so, finde ich, schon bei der Antilopen gegen bei KIZ, bla bla bla, so im Gesamten auftaucht. Aber so richtig dieses, dass man diese Fridays for Future-Bewegung mitnimmt, der Conny spricht ja auch so, ist Tanz in seinem Video mit Greta Thunberg. Das ist, glaube ich, also eine, also so richtig konkret, dass man sich konkret dafür stark macht, das entdecke ich auch erst jetzt so richtig.
Also ich kann auch ein bisschen nachvollziehen, warum, weil das natürlich irgendwie auch ein bisschen im klassischen, im Widerspruch zum klassischen Rap steht, der ja gerne protzt mit den Eigenschaften des Kapitalismus, dicke Autos. Jetzt, ne, wir haben hier im Podcast schon drüber gesprochen, jetzt kann man reisen, also fliegt man nach Los Angeles und solche Sachen oder nach Dubai, bin ich ja auch im Übrigen hingeflogen, wenn auch nur auf Instagram.
Uncool, Falkschacht.
Mein Lieblingsmoment war, als ich das gefaked habe, als ich abends im Club war und jemand so gesagt hat, ey Digga, du warst doch in Dubai, ne? Ich so, ja, ja, aber ich habe die 19-Uhr-Maschine zurückgenommen und bin jetzt hier pünktlich zum Tanzen. Aber Leute glauben das halt und das reicht halt. Man kann alle Urlaube auch faken und es ist auch nicht schlimm und macht mindestens genauso viel Spaß, wie dort zu sein.
Nee.
Warte.
Nee.
Warte. Nein.
Nein. Nein. Nein. Nein. Nein.
Aber ja, also es steht in diesem Widerspruch des Show-Off so, from rags to riches, was man, der Fernsehersatzkollege, der da was geschrieben hat, der konnte das nicht so nachvollziehen. Für den war das Protzen und die wollen zeigen, was für tolle Hechte sie sind. Ja, aber das hängt ja damit zusammen, dass sie vorher keine tollen Hechte waren und die Gesellschaft denen das auch immer in die Fresse gedrückt hatten. Wenn die dann einmal Zugang bekommen, dann fließt das halt ab. Also insoweit erstmal dafür Verständnis, aber seit Greta wissen wir ja, dass das potenziell, und das stimmt so nicht, Greta hat uns darauf aufmerksam gemacht, was Wissenschaftler seit 40, 50 Jahren erzählen, dass das eine Endlichkeit hat. Und vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt, wo man einfach kein SUV mehr kaufen kann, weil es einfach keine, das ist wahrscheinlich Bullshit, keine Rohstoffe mehr gibt, aber es ist halt irgendwann Feierabend. Und das, was du gesagt hast, dass es vorher schon so natürlich kritische Sachen gab, also zum Beispiel so ein Song wie Hurra, die Welt geht unter, ist für mich ein Track, der auch damit spielt, dass die Welt einfach, weil das ist ja wahnsinnig dystopisch, die sind ja da in dem Video auf dem Meer und also sozusagen die ganze Welt ist überflutet, das ist nicht ganz unwahrscheinlich, vielleicht kann ich in 20 Jahren hier nicht mehr in Hamburg in meiner Wohnung sitzen, weil dann nicht nur die Küste hier ist, sondern einfach das Meer. Ich übertreibe jetzt einfach mal, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und was ich jetzt auch feststelle, ist, dass es auf jeden Fall nicht nur diesen, ich nenne das jetzt mal aktivistischen Rap gibt, also sprich ein Fidel Castro und so, der macht halt auch schon, der erklärt dann halt auch schon konkret, worum es geht und wie und was und wo das Problem ist und sowas mäßig und einige anderen der Rapper da auch. Aber es gibt auch so Rap-Songs, wo man jetzt bemerkt, dass so ein Denken einsetzt. Also ich beziehe mich da zum Beispiel auf das Prinz Pi-Album Wahre Legenden. Da gibt es zwei Tracks, Wölfe und Gelb. Und wenn man die sich anhört, dann denkt man so, ja okay, da finden Denkprozesse statt. Da ist ein Vater, der überlegt sich, wie sieht dieser Planet in Zukunft aus für meine Kinder. Und ich habe aber auch ein ziemlich fettes Auto und find's auch geil. Und genau in dieser Lücke, der Widerspruch zwischen was möchte ich, aber welchen Sinn hat es, was für Folgen hat es und für wen hat es Folgen und für wen will ich das eigentlich nicht. Und das empfinde ich als so eine Art auch Soundtrack zum Untergang, weil da diese Denkprozesse eben in Kunst formuliert werden. Und ich bin gespannt, wie so ein Publikum von Prinz Pi darauf reagiert, weil ich könnte mir vorstellen, dass die ganze jetzige Generation, die eben mit den Fridays for Future Protesten groß wird, dass die einen komplett anderen Mindstate entwickeln werden und die Kultur auch sehr stark anders prägen werden, als das die Generationen bisher gemacht haben.
Wobei, ich würde da gerne einhaken und jetzt zu meinem lauten Nee kommen, was Reisen angeht. Ich glaube, dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, in der man, Prinz Pi hat so gesagt, dass er so zwischen den Stühlen steht. Ich finde, das ist so ein ganz gutes Sinnbild, nicht nur für ihn jetzt als, akademischer Boy, der trotzdem irgendwie auch zu zur Straße die Connection hat. Ich glaube, dass es auch gerade allgemein in der Gesellschaft passiert, dass wir halt neu definieren müssen, was ist cool und was ist nicht cool. Und ich glaube, wenn es mehr Rap gibt über, dass SUVs und Inlandsflüge nicht cool sind, dann ist es wichtig. Ich glaube aber auch, dass Reisen unglaublich bildet und prägt und ein ganz, ganz großer Reichtum ist, wo ich mir denke, das ist natürlich einfach jetzt für Leute, die die Welt bereist haben, zu sagen, jetzt reist doch nicht mehr, das ist doch besser, wenn wir jetzt schön im Italienurlaub machen. Aber ich glaube, dass da so ein Mittelweg gefunden werden muss und dafür finde ich das Album von Prinz Pi eigentlich sehr interessant, weil das so eine neue Form, eine neue Ära einleitet, wo man sagt, okay, natürlich ist es widersprüchlich, aber wir sind eben nicht mehr in so einer Zeit, wo man sagt, wenn jemand sagt, er lebt vegan, muss man ihn sofort steinigen, wenn er dann SUV fährt, sondern dieses Ding, dass man halt vielleicht auf den einen Komfort verzichtet und bei dem anderen denkt, das leiste ich mir aber noch, weil das ist mir wert. Und da so einen Mittelweg zu finden und trotzdem so eine Awareness zu schaffen, glaube ich, kann für Rap total interessant werden, weil das ja so ein Culture Clash ist in jede Richtung und da modernere Formen zu hören, finde ich mega nice.
Also ich glaube, dass das schwierig wird an der Stelle, was ich vorhin beschrieben habe, wenn jemand aus dem Nichts kommt und dann über Kunst es schafft, zu einem Wohlstand zu gelangen und dass der dann eben anfängt, das zu zeigen und zwar sehr intensiv. Wie wird das in einem gesellschaftlichen Klima möglich sein, in dem dieser, ich nenne das jetzt auch mal Protzen, in dem das verpönt ist.
Nee, ich glaube, dass sich das auch ändern wird. Ich finde, man merkt es schon, wenn man jetzt einen Kanye West ansieht oder so, dass plötzlich so ein Minimalismus cool wird, dass man plötzlich sagt, ich lebe in einem Haus, in dem nichts ist und ich reise nicht mehr und ich brauche das alles nicht mehr. Und ich glaube, dass das mal Statussymbol werden könnte.
Viele Rapper kommen aus einem Haushalt, in dem nichts ist. Das ist ja genau das Problem.
Ja, aber wenn sich das jetzt ändert und man sagt, ich komme aus einem Haushalt, wo ich wenig hatte und der neue Status ist, dass ich in einem großen, in, keine Ahnung, ist ja trotzdem noch viel Komfort. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute dann alle irgendwie, die Kanye West lebt ja nicht auf der Straße und denkt sich, oh, Minimalismus, sondern dieses Runterfahren von Statussymbolen, ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch ein Bild werden kann für Leute, die vielleicht ihr ganzes Leben so geprägt wurden. Weil ich glaube nicht, dass sie den Wunsch haben, so viel Show-off zu haben, weil die das in sich drin tragen, sondern weil sie denken, das ist gerade das, wie man ausdrückt, dass man reich ist. Aber wenn sich das ändert, der Ausdruck von Reichtum, dann glaube ich, wird es auch von den Rappern angenommen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, weil
ja, wegen der Prägung.
Es ist ja ein noch viel größerer Ausdruck von Reichtum, wenn du ihn nicht zeigen musst. Also ich meine jetzt Folgendes. Wenn du die Vorbilder hast, die die Patte besitzen und eh auf Instagram und so weiter, die Kinder, die alles, ja, die erben und so weiter, die noch nie in ihrem Leben irgendwie ein zumindest finanzielles Problem hatten. Psychisch bin ich mir da manchmal gar nicht so sicher. Und wenn die können sich das leisten, darauf verzichten, das behaupte ich jetzt einfach mal in dem Sinne, weil sie haben es trotzdem für den Notfall im Hintergrund. Und von denen dann jetzt, also dass die dann wiederum von denen, die nichts haben, noch verlangen, dass wenn sie dann zu was kommen, es auch nicht zeigen dürfen, ich glaube, das wird zu Schwierigkeiten führen.
Wir werden es sehen. Ich bin gespannt.
Wir werden es sehen. Ich bin auch gespannt, ob eine andere Sache so ein bisschen zurückkommt, nämlich je näher wir potenziell dem Rand dieses Vulkans, auf dem getanzt wird von der Menschheit, kommen, ob dann irgendwann solche Sätze, wie ich sie von einer anderen Generation, nämlich aus den Früh-80ern kenne und auch als Kind gesehen habe auf deren Jacken und so, diese Sprüche, live fast, die young, also du sollst möglichst vor 30 dein Leben abgeschlossen haben und dann sterben, no future, war auch so ein Satz. Und ich bin sehr gespannt, ob das nochmal als Idee zurückkehrt. Weil das Lustige ist, dass recht viele dieser Generation man heute an Orten und mit Bankkonten findet, wo man sich fragt, wie passt das so ganz zusammen? War aber auch schon bei den 68ern so. Also ich bin da sehr gespannt, wie. Das Schöne ist ja, dass die, wenn die sich das nochmal auswählen, da gibt es ja dann tatsächlich keine Zukunft. Also das ist ja dann on point, das finde ich eigentlich ganz sympathisch.
Ja.
Wir haben hier ja letztes Jahr ziemlich viel über Bushido gesprochen. Und nach dem Album hat er sich ziemlich schnell wieder zurückgezogen. Und jetzt ist er aber nochmal in einem irgendwie vierstündigen Livestream mit Knossi nochmal aufgetaucht. Erstaunlicherweise mit Kim Schmitz zusammen, aka Kim.com. Mhm. Sagt ihr das was?
Ja, voll. Über den gibt es doch immer diese Mega-Dokus. Dass der, was hat er gemacht? Raubkopien von DVDs? Oder wie hat er sein Geld verdient?
Das wär der Hammer, wenn er so viel Patte mit einfach nur Raubkopien von DVDs. So, ich stelle mir jemanden in einem Werk vor, der so Raubkopien macht.
Na, so hat der ja angefangen.
Also der ist auf jeden Fall so ein Computer-Wizard und der hat in Deutschland schon dann Trouble gehabt, dann ist er irgendwann weggegangen und hat dieses Mega-Upload, was heute glaube ich, obwohl doch einige Rapid-Share wird man vielleicht auch noch der ein oder andere kennen, also diese One-Click-Hoster.
Ja.
Und darüber wurden ziemlich viel anscheinend illegale Downloads verbreitet und dann wollte die amerikanische, das FBI und so weiter, wollte da richtig rein und den busten. Und das ist, glaube ich, jetzt 10 Jahre her, haben die ganze Plattform abgeschaltet und seitdem kämpft er darum, nicht ausgeliefert zu werden aus Neuseeland.
Mhm.
Und der ist aber im Ursprung halt Deutscher. So um die Nullerjahre herum ist der immer bei RTL in so exklusiv Sachen aufgetaucht. Der hatte so Freunde hier von Viva, so Comedians, Frank Lämmermann, das war dieser komische Typ, der so 2 Meter hohe Haare hatte und so. Und der wurde dann immer als der Reiche gezeigt, der so tolle Abenteuer erlebt und beim Gumball Race mitmacht und auf so einer Yacht rumfährt. Und hinterher wurde dann mehr oder weniger deutlich, dass er auch hier anscheinend nicht so über die zwingend finanziellen Ressourcen verfügen konnte, sondern Frank Lämmermann hat mal in einem Interview erzählt, dass da noch Schulden offen wären und so. Wieder der Stand ist, ich weiß es jetzt nicht, aber sagen wir so, eine schillernde Persönlichkeit.
Also ich lese hier gerade, dass er mal 2001 behauptet hat, dass er die Citibank gehackt hat und 20 Millionen an Greenpeace überwiesen hat. Aber Greenpeace hat es einfach bestritten, hat gesagt, nein, hier, Rechnungsbelege, bei uns ist nichts angekommen. Also auch
wie
so
gesagt,
crazy
eine,
shit.
Eine schillernde Persönlichkeit, die, und das muss man dann auch hinzufügen, also der kann schon auch krass was bewegen. Das ist nicht so, dass der ein Trottel ist, der irgendwie Sachen nicht hinkriegt, sondern der hat auch schon Peil davon, wie man mit Computern arbeitet, hacken kann und konnte. Der, bin ich mir recht sicher, dass er das konnte und auch getan hat. Und er hat auch wirklich verrückte Sachen, also in der Sekunde, wo dieses Mega-Upload-Ding gebastelt wurde oder kurz danach, hat er dann ein Video veröffentlicht als Werbung für Mega-Upload, in dem du dann Leute gesehen hast von Wyclef Jean, wenn ich mich richtig erinnere, bis, ey, war da sogar P. Diddy drin oder so, irgendwie, also so richtig Superstar-Level auf jeden Fall. Und deswegen ist es irgendwie eigentlich total, also für mich so skurril, dass er in diesem Knossi-Ding mit drin ist, aber egal. Also er ist da auf jeden Fall drin, wen es interessiert, googelt es einfach raus, weil wir haben ja keine Linkliste mehr und schaut euch das an oder hört euch das an. Und Bushido hat in diesem Stream dann aber etwas gesagt, was ich dir vorlesen wollte und wo ich mit dir kurz mal drüber quatschen wollte. Und zwar hat er gesagt, guck mal, wie lange bin ich jetzt ruhig? Seit 1 Jahr, seit 1,5 Jahren, ich bin einfach nur ruhig. Weil ich halt ruhig sein möchte, weil ich einfach andere Prioritäten momentan habe und ich möchte einfach nicht diesen Ofen füttern, der da die ganze Zeit am Brennen ist und einfach Informationen und Gefühle im Sekundentakt verbrennt. Und dann sagt er noch, und wenn es die Zeit dann erlaubt, dann werde ich mich auch schon irgendwann zu Wort melden. Dann sagt er später, die Leute wollen einfach große Buchstaben haben. Die wollen Beleidigungen, die wollen Drohungen, die wollen Diss-Tracks. Die wollen einfach nur Dinge sozusagen, um daran teilhaben zu können. Die Zeit kommt auch noch. Und als ich das irgendwie so gehört habe, habe ich so gedacht, ey, das ist genau das, was ich immer gedacht habe. Er ist ein wahnsinnig strategisch denkender Mensch, der sich extrem bis ins Detail überlegt, an welcher Stelle er welchen Move macht, zu welcher Zeit und so weiter und so fort. Also das ist ja genau das, was er beschreibt. Plus im Grunde kündigt er an, dass wenn er will, aber nur wenn er will, zurückkommt und einen raushaut und dann Spaß hat. Oder halt auch nicht, keine Ahnung. Aber eben die, wie hat mal Casper gesagt, lass die Spiele beginnen, so, das entscheidet er halt. Er ist der Kaiser und nicht das Publikum. Fand ich ziemlich aufschlussreich. Wie geht's dir mit dem Statement?
Ich habe da letzte Woche länger mit Steiger drüber gesprochen, weil der hat jetzt auch, glaube ich, schon verkündet bei in seinem Podcast, dass er ja auch mitwirkt an dieser Bushido-Doku. Und wir haben so ein bisschen drüber philosophiert, ob es da nochmal eine Wiederauferstehung geben kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Also dieses Ding, das Bushido da jetzt so tut, von wegen so, wenn ich einen Move machen will, dann mache ich halt einen, dann bin ich wieder zurück. Ich glaube, dass das Album, die ganzen Moves davor, das war wild. Ich bin sehr gespannt. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, dass man, es sind einfach andere Zeiten und diesen Legendenstatus, den Bushido mal hatte, den hat er auf jeden Fall nicht mehr so. Und ich glaube nicht, dass er einfach so mit dem Fingerschnipsen entscheidet, er kommt zurück und dann ist er da. Ich glaube, dass er da genauso also es gibt ja einen Grund, warum er sich gerade diesen Ofen nicht beheizt oder den Ofen nicht füttert. Und ich glaube, dass dieser Ofen schon länger nicht mehr nur unter seiner Kontrolle brennt.
Interessante These.
Speaking of alte Legenden, eigentlich ein Thema, das hier in diesem Podcast schon seit Anfang an, weil du das geleakt hast, oder es ist ja, glaube ich, nicht so ein Geheimnis.
Nein, ich habe das nicht, genau. Ich habe das nicht geleakt.
Also es ist nicht so ein Geheimnis, aber es ist hier schon auf Thema gewesen, und zwar Kool Savas und sein Fußfetischismus. Er hat das letzte Woche dieses Game wieder hochgefahren und hat angefangen, so ein paar Sachen zu posten auf Twitter. Wie zum Beispiel so ein Silikon-Gummifuß. Den hat er, glaube ich, auf Insta geteilt, hat es dann nochmal auf Twitter geteilt. Dann hat er geschrieben, Frauen spritzen sich die Lippen auf, machen sich Möpse, Microblading, Schminke, Pipapo, aber die Füße werden vollkommen vernachlässigt. Dann hat er geschrieben, ein schöner Damenfuß in Größe 35 oder 36 ist unübertrefflich. Das ging dann weiter, die Leute sind mit aufgestiegen, es war irgendwie kurzzeitig, ist Fuß-Content getrendet bei Twitter. Es ging richtig ab, ich glaube, Savas hat auch hier gemerkt, das ist ein Thema, das die Leute, warum auch immer, irgendwie triggert und abholt. Er hat dann auch geschrieben, dass er jetzt mehr über so sexuelle Dinge tweeten will, weil anscheinend ist es ja ein Tabuthema auf Twitter, also es gab auch viele Leute, die das nicht richtig verstanden haben. Jetzt hat er heute noch getwittert, wollt ihr mehr antifaschistische Propaganda oder Fußfetischzeug? Fragezeichen.
Also, was ist das Ergebnis?
Top-Ergebnis ist antifaschistische Fußpropaganda.
Ah, okay. Es hätte mich tatsächlich mal aus Ernsthaftigkeit an folgendem Punkt interessiert. Wir haben ja schon oft besprochen, dass eigentlich durchaus Kritik geübt wird an dem, was Rap hier und da zustande bringt, es aber anscheinend die Masse nicht so juckt. Und das wäre ja mal eine Frage gewesen, wo...
Also hier hat einer eine Umfrage gestartet, 60% haben für Antifa-Propaganda gestimmt und 40% für Fußfetisch.
Ah, okay, ja. Interessant.
Wir haben es ja auch schon hier mit unserer Redakteurin besprochen, weil es mir auch so geht, dass ich mir halt denke, what the fuck, ist es für, also Füße sind für mich so, wie wenn jemand sagt, ich habe einen Ellenbogenfetisch oder so. Es ist halt einfach ein Körperteil und es ist nicht mehr so, dass es negativ, also so, ich habe jetzt auch keinen krassen Ekel davor, ich habe einfach keine Empfindung bei Füßen. Und du hast es ja auch in der Live-Folge erzählt, dass es auf jeden Fall viele Männer gibt, die sich dafür begeistern können. Und man merkt es auch auf Twitter, die Leute gehen ab, was das Fußfetisch-Thema angeht. Ich finde es wild und ich frage mich, ob es ein Geschlechterding ist tatsächlich. Weil unsere Redakteurin ging es auch so, dass sie meinte, vielleicht ist es ein Männerding, weil sie kennt keine Frau, die das cool findet. Also falls uns Frauen zuhören, die auch einen Fußfetisch haben und irgendwie, also Savas schreibt hier schon auch so, während Sex Füße ablutschen und Zehen im Mund haben. Also hier geht's schon richtig deep rein in die ganze Fußfetisch-Geschichte. Falls ihr das auch verspürt als Frauen, dann macht euch doch einen anonymen YouTube-Account und postet das da drunter oder schickt mir eine Direct Message, ich veröffentliche das auch nicht. Mich würde es echt interessieren, ob das irgendwie Frauen auch tangiert, weil mich tangiert es 0,000.
Also das Interessante ist, dass er jetzt ja dann, du hast ja aufgerufen, dass die dir schreiben sollen, die es interessiert, die werden sich dann melden. Eigentlich müssen ja alle schreiben, also auch die, die sich nicht interessieren, um ein quantitatives... Es wird eher ähnlich repräsentativ sein.
Aber in dem Fall geht es ja darum. In dem Fall geht es darum, gibt es überhaupt Frauen, jetzt zumindest die, die uns hier zuhören, die das nice finden? Weil ich kenne auch keine Frau, die das nice findet.
Also sagen wir mal so, wenn mir das Internet eins beigebracht hat, dann, dass es alles gibt, was du dir vorstellen kannst. Und das Allerschlimmste am Internet ist, es hat mir gezeigt, dass es auch alles gibt, was ich mir nicht vorstellen kann.
Ja.
Und dazu gehört alles, wirklich egal wie was, jeder, es gibt alles. Es gibt einfach wirklich fucking alles.
Ich glaube, was hier aber der Punkt ist, ist ja, dass Savas das angesprochen hat und sehr viele Menschen so drauf eingestiegen sind, was ja heißt, dass es bei Männern zumindest schon ein größeres Thema ist. Ich dachte halt, es gibt diese ein, zwei Spezialisten, die das haben und das war's. Es scheint ja aber größer zu sein. Und ich frage mich, ist es bei Frauen auch größer? Und ich bin einfach hier das Negativbeispiel. Oder ist es bei Frauen größtenteils, es wird sicherlich auch Frauen geben, die das toll finden, aber nicht so ein Thema wie bei Männern. Würde mich interessieren,
Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Du musst dann nächste Woche mal ein Update raushauen dazu. Kool Savas interessiert sich aber auch noch für andere Dinge als Füße. So wurde er in einem Podcast des, ich glaube, Handelsblatts interviewt, zusammen mit dem Kollegen Toxic von hiphop.de. Und da ging es um Streaming und was das für Auswirkungen auch auf die Kunst hat. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man zum Beispiel direkt mit dem Refrain anfängt, den Song, also keine Intros, keine Outros, dass die Sachen verkürzt sind, all diese Einflüsse, damit Künstler irgendwie mehr Songs abspielen können, damit die Absprungrate nicht so hoch ist, weil damit wird Geld verdient, bla 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 bla. Und ich fand ein Statement von Savas aber dazu ganz interessant. Er hat nämlich gesagt, man muss sich diesem Release-Wahnsinn nicht beugen. Das wäre totaler Blödsinn. Es gibt Künstler, zu denen passt das nicht. Das ist einfach eine andere Art und Weise, wie man damit umgeht. Aber für neue Künstler, die wirklich von Medien wie Instagram abhängig sind und damit auch intensiv arbeiten, ist das schon wichtig, dass die auch bei diesem Tempo mithalten. Sonst sind die nicht mehr auffällig genug. Und das finde ich tatsächlich auf den Punkt differenziert in dem Sinne, dass man pauschal gerne diese Sachen raushaut und sagt, okay, Technologie hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie komponiert wird. Mhm. Da haben wir hier schon mal drüber gesprochen, das ist nicht erst seit Spotify so, sondern die 3-Minuten-Länge eines Songs generiert sich auch daher, dass eine 45, diese kleine Single, gerne auch Donut genannt, dass die einfach nicht mehr als 3, 3,5 Minuten auf eine Seite packen konnte. Also waren Songs gefragt, die kürzer waren. Sprich, Technologie beeinflusst Kunst. Völlig logisch. Mhm. Aber, und damit hat er, finde ich, ziemlich recht, das passt nicht zwingend zu jedem Künstler. Denn wenn du jetzt ein 10-Minuten-Werk schaffen willst, dann, okay, kannst du die kleine Single vielleicht nicht bedienen, aber dann machst du halt ein Album und diese Kunst kann auch seine Fans finden, weil es eine 10-Minuten-Komposition ist und die gelangweilt sind von 2-Minuten-Songs, in denen 3000 Mal Gucci oder Louis Vuitton gesagt wird.
Ja, und wenn wir vorhin bei Billie Eilish waren, auch dieses klassische Muster von Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Refrain, Ende, dass sie das so durchbrochen hat und plötzlich halt die erfolgreichste Künstlerin der Welt ist und ganz, ganz klassische Songstrukturen, Textstrukturen ausgehebelt hat und es so einen Anklang fand. Also wahrscheinlich gibt es auch wieder irgendwann die Gegenbewegung, dass wenn zu viel von dem einen ist, kannst du nicht sagen, dass jeder Künstler das trotzdem so machen sollte und es nur so der Weg zum Erfolg ist.
Auf gar keinen Fall. Und was ich bei ihr zum Beispiel interessant finde, ist Folgendes, nämlich den Punkt, dass man sagt ja gerne oder das geht dann, solche urbanen oder Musik Industrielegenden gehen rum, solche Sätze wie, ja, Alben sind tot oder das interessiert keinen, Alben, mach Singles, mach lieber EPs, drop jede Woche einen Release und so. Das muss eben jeder Künstler erstmal für sich selbst rausfinden, was für ihn das Vernünftigste und Beste ist. Und bei Billy ist es halt für mich folgendermaßen, die haben halt geschnallt, dass eine Playlist voll Singles ja eigentlich nichts anderes ist, als ein Album. Hm. Ein Album ist ja auch eine Playlist. Und wenn ich mein Album so gestalte wie eine sehr gute Playlist, dann kann man das ja auch von vorne bis hinten durchhören. Und ich glaube, diesen gedanklichen Ansatz, einen roten Faden zu finden. Es ist ja auch so, dass sie das Album mit ihrem Bruder zu Hause produziert hat und ausgearbeitet hat. Das ist halt nicht. Im Rap und im Hip-Hop hast du halt sehr gerne, dass du dir 50 Beats von 50 Produzenten zusammensammelst und dann klingt das natürlich nicht wie aus einem Guss. Da wird nicht an einer Klangsprache gefeilt und gearbeitet, sondern man macht diverse Singles und dann kann man die halt auch einfach so rausballern. Aber Das ist eine andere Denkweise und die hat da perfekt funktioniert. Und ich warte ehrlich gesagt auf die Rapper, die das begreifen und vielleicht für sich umsetzen. Schauen wir mal.
Jetzt kommt noch ein kleiner Nachtrag zu letzter Woche, weil wir ja letzte Woche über Greenies Instagram-Story gesprochen haben, wo er eigentlich auch so ein bisschen dieses Thema aufgegriffen hat, sich ein bisschen aufgeregt hat. Und er hat sich nochmal bei mir gemeldet, weil er sich so ein bisschen falsch verstanden gefühlt hat, was die Begriffe angeht, aber auch, was er eigentlich damit sagen wollte. Und deswegen dachte ich, es ist vielleicht eine nice Idee, wenn wir ihm einfach so ein kleines WhatsApp-Sprachnachrichten-Anrufbeantworter-Interview geben und er sich da nochmal kurz ein bisschen erklärt, weil es ist ganz interessant, wenn man jetzt so seinen Standpunkt dazu hört. Ich meine, klar, man kann nicht immer hinter jeder Insta-Story, es haben auch andere Medien aufgegriffen, was er da gepostet hat, man kann es nicht immer so verstehen, wie es vielleicht die Intention von einem selbst war, aber nice, dass er sich nochmal gemeldet hat. Und zwar habe ich ihn gefragt, wo er sich falsch verstanden gefühlt hat und welche Begriffe er anders definieren würde, als wir sie jetzt hier im Podcast hatten.
Ich habe mich vor allem aus dem Grund falsch verstanden gefühlt, dass die Begriffe halt falsch interpretiert wurden oder falsch ausgelegt wurden und das hat mich so verbittert und böse klingen lassen und als ob ich so unzufrieden und vor allem arm bin, weil du meintest irgendwie, ja, es bringt ja nichts, wenn man gute Musik macht, wenn man seinen Kühlschrank nicht füllen kann. Ich habe absolut nichts gegen Quantität oder gegen Leute, die schnell ihre Kunst machen oder viel Musik machen. Darum ging es in meiner Aussage auch gar nicht. Aber ich glaube, das liegt halt alles an diesen beiden Begriffen, Finessen und Cloud-Chasen. Finessen heißt austricksen, klauen, Cloud-Chasen heißt Fame jagen. Und wenn man meine Aussagen unter dem Aspekt nochmal revidiert, dann sieht man, dass auf jeden Fall was anderes gemeint war.
Ja, das war jetzt erstmal so zu den Erklärungen. Er hat sich vor allem bei diesen beiden Begriffen, wo wir auch, du ja auch meintest, dass du dir nichts wirklich drunter vorstellen kannst, was in seinem Sprachgebrauch, sag ich jetzt mal, normaler ist. Ich finde das ganz interessant, weil ich dachte wirklich, als er das so gesagt hat, wow, ja, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, es klingt verbittert, aber es hört sich für mich, vor allem jetzt, wenn man die zweite Sprachnachricht hört, eher so an der Kritik am System an. Und zwar habe ich ihn dann gefragt, glaubst du, dass die Punkte, die du kritisierst, sich irgendwann wieder zum Besseren wenden? Und was kann die Szene dafür tun, dass keine, in Anführungszeichen, Scheiße gepusht wird? Also das, was er so in seiner Insta-Story so anprangert als, das funktioniert nicht richtig.
Okay, um diese Frage kurz zu beantworten. Ich glaube, es kann besser werden. Der Unterschied zu früher ist, dass es halt eine Schicht von Tastemakern gab und Leuten, die sich Experten genannt haben oder Leuten, die sich einfach mit den Trends und der Musik befasst haben und viel mit Kunst befasst haben, die sozusagen Talente gescoutet haben, gefiltert haben, geschaut haben, dass neue Strömungen wahrgenommen werden, stattfinden, dies, das. Jetzt ist es einfach nur so, dass jeder Trottel Fake-Zahlen erschaffen kann, um an Budgets von Firmen zu kommen, die noch nicht dahinter steigen oder an Budgets zu kommen, die fake sind und alles ist fake und es geht nur noch um diese Zahlen und ich glaube, davon müssen wir ein bisschen weg und die Tastemaker müssen sich bewusst machen, dass sie einfach da eine große Rolle haben. Es bringt nichts, wenn wir alle hinter verschlossenen Türen über dieselbe Scheiße meckern, wenn keiner es sagt, kurz gesagt so.
Was sagst du dazu?
Also, ich weiß nicht so ganz genau, was er meint. Also, natürlich haben wir über Klickzahlen, Betrug und so haben wir hier auch gesprochen und Kai und so weiter. Aber er nennt auch keine Namen, sodass ich nicht so ganz genau weiß, wer, weil was ist wack und was ist nicht wack. Deswegen kann ich es nicht so ganz einordnen. Insgesamt gesehen, dass manipuliert wird und dass betrogen wird, das passiert definitiv. Dass damit, ich glaube aber nicht, dass ein Erfolg rein nur über Betrug möglich ist, weil das würde sich selber nicht tragen. Sprich, irgendwann kommt es ja draußen bei den Leuten auch an. Und ich weiß halt nicht, ob er das als Kritik meint, weil wenn ich das jetzt mit den alten Zeiten vergleiche, ist es ähnlich in Bezug darauf, dass auf bei Radiosendern, keine Ahnung, als Kind, Alter, lief halt den ganzen Tag Modern Talking rauf und runter so. Und ich habe das gehasst und selbst ich, der es gehasst habe, hat davon einen Ohrwurm gehabt. Das heißt, natürlich so eine Dauerpenetration hinterlässt schon seine Spuren und kann auch eben zum weltweiten Erfolg führen. Ich glaube aber, dass ich eben zu der Minderheit gehört habe, die das kacke fand, weil sonst hätte Dieter Bohlen nicht bis heute eine Karriere. Und mal jetzt den Fernsehzirkus beiseite, aber wenn der auf Tour geht und so, die Leute gehen ja dahin und wollen dann wirklich Sherry Sherry Lady. Und ich meine, es funktioniert ja auch heute offensichtlich noch, wie uns Capital Bra gezeigt hat. Sprich, ich finde es kacke, aber habe ich recht oder habe ich nicht? Für mich habe ich recht, aber soll ich diesen zehntausenden Leuten, die das gekauft haben, die das feiern und so. Es ist halt, ich kann ihnen das ja irgendwie auch nicht absprechen. Deswegen.
Ich finde diese Tastemaker-Komponente darin ganz interessant, was er sagt, weil ich glaube nämlich, das, was wir gerade über Billie Eilish gesprochen haben, die so einen wahnsinnigen Erfolg hat und sich gar nicht auf irgendwelche klassischen, du musst es so machen, sonst funktioniert es nicht, Strukturen verlassen hat und damit so einen Erfolg hat. Ich verstehe das, ich bin nur auch nicht sicher, ob man es outcallen sollte, weil damit nimmt man ja denen, die es auf diesem klassischen Weg machen, ein Stück weit ihre Legitimation oder stellt es so dar, als würde es nur andersrum gehen und es geht ja auch so rum. Und in dem Fall, das mit dem Kühlschrankbeispiel, da habe ich ja nicht ihn als Künstler gemeint, sondern ich meinte damit, wenn Dieter Bohlen auf seinem Anwesen steht, dann glaube ich, hat er einen guten Tag gehabt. Also ich glaube nicht, dass der dasteht und sich denkt, auch Mensch, finde ich wirklich traurig, dass ich nie drauf gekommen bin, wie Billie Eilish Musik zu machen. Ich glaube, dass der da steht und sich denkt, boah, krass, da ist noch Platz für ein zweiter SUV.
Ich glaube auch, dass das Problem ist so ein bisschen, dass das, also die Tastemaker von früher waren ja auch Gatekeeper. Also das sind Leute, die Sachen durchgelassen haben oder gestoppt haben und die auch die Möglichkeit dazu hatten. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, heute solche Positionen in den Ausmaßen zu, also dahin zu kommen, dass das wirklich noch funktioniert. Ich glaube, dass das aufgrund, weil einfach jeder kann ja sein Zeug ins Internet pusten. Mhm. Dementsprechend ist jeder plötzlich ein Medium und auch jeder automatisch sowas wie ein Tastemaker. Und es ist halt schwierig, in Konkurrenz zu treten, weil wenn du, das sehe ich als größte Schwierigkeit eines klassischen Tastemakers, nämlich da geht es eher um unaufgeregte Sachen, ja, da ist also dann jemand, der ein echter Musikliebhaber ist und der halt Musik darstellen und darlegen kann, die gut ist, aber es ist dadurch nicht, heutzutage fallen ja die Sachen auf, wo getrommelt wird, wo jemand, das muss dann irgendwie ein bisschen asozial sein oder ein bisschen viral oder wir haben vorhin über das Video ja nur deshalb gesprochen von Motzig, weil der Puppe in die Fresse schießt. Wir hätten über den Song nicht gesprochen, wenn er der Puppe nicht in die Fresse geschossen hätte. Das ist halt, ich glaube, dass die Zeiten heute nicht mehr so sind, also dass dieses System nicht mehr existiert, sondern sich verändert hat und ich wüsste im Augenblick auch keine richtige Lösung dafür, wie man das.
Ja.
Ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlecht wiederum, weil ja, ich weiß, was er meint, dass es viel auch Musik gibt, die Schrott ist. Und die an Plätzen gezeigt wird und groß ist, wo ich selber auch denke, warum eigentlich so? Und es gibt doch eigentlich auch bessere Musik, aber es ist schwierig, weil wenn du die bessere Musik dahin schiebst, habe ich halt gemerkt, ich habe ja lange Zeit eine Radiosendung gemacht, die Leute interessiert es halt nicht, die juckt es halt nicht. Und das zu durchbrechen, das ist halt sau schwer.
Das habe ich Ihnen dann auch so als dritte Frage gestellt. Was würdest du dir für die ganze Diskussion, für die Zukunft wünschen? Und wie siehst du als Artist oder welche Schlüsse ziehst du als Artist aus dieser aktuellen Situation?
Ich glaube, heutzutage hören viele Leute einfach, was ihnen angezeigt wird, was ihnen vorgehalten wird. Und wir müssen dann sozusagen als Tastemaker umso mehr unseren eigenen Geschmack propagieren und einfach uns bewusst machen, was für eine Rolle wir auch haben in der Kultur und in der Bildung. Sozusagen der deutschen Kultur, ja man, ist es einfach so. Bewusster konsumieren ist da ein bisschen auch wie in anderen Sektoren das Stichwort. Und ich denke schon, dass es dann alles in eine geilere Richtung geht. Die jungen Leute sind auch sehr, sehr nerdy unterwegs im Internet, am Suchen nach neuen Strömungen und immer am Forschen und so. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich.
Also das würde ja einfach bedeuten, drauf jetzt mal Modus Mio und Co. Links liegen zu lassen und als Journalist, als Künstler und als Hörer zu sagen, okay, ich schaue einfach, was mir gefällt und bin mir bewusst darüber, dass es Dinge gibt, die mir zugespielt werden, die mir vorgesetzt werden und dann praktisch so ein eigenes Interesse zu entwickeln. So verstehe ich das, was er da vielleicht so als kleinen Tipp so mit an die Hand gibt.
Ja, ich glaube, was so ein bisschen schwierig ist, also der Tastemaker in Form einer Person ist, glaube ich, schwächer geworden und der Tastemaker in Form von Algorithmen, das ist halt stärker geworden im Sinne von, die Modus Mio Playlist ist ja unglaublich mächtig und ja, da sitzen auch Personen dahinter, die das programmieren, aber die richten sich ja sehr stark nach Statistiken und Zahlen und da werden Tests gemacht, das wird bewertet und so und da geht's dann final eigentlich extrem immer um die aktuelle Resonanz aus dem Publikum. Mhm. Sogar Radiosender machen das. Die haben, die rufen Leute an und spielen denen am Telefon Songs vor und testen die. Und wenn die Reaktion auf den Song mehrheitlich scheiße ist, dann läuft der so oder so nicht im Radio. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Also die Leute haben ja schon eine Form von Geschmack und ich glaube, ganz viel Musik, gerade die, wo der auch der Vorwurf gemacht wird, dass da Klickbetrug betrieben wird, ist oft auch noch Musik, die, ich glaube, meistens auch von sehr jungen Menschen gehört werden, also unter 16, unter 12 eventuell sogar, also mit Sicherheit sogar. Und ich glaube, die Prozesse, von denen er da spricht, also dass Leute, ich glaube, die sind ja eigentlich auch erst in der Geschmacksentwicklung, ja, die testen das für sich noch aus und so wie in den 90ern halt Kids zum Beispiel NSYNC oder sowas gehört haben, dann kommt irgendwann die Anfang 20 Phase, wo sie sich dafür schämen und dann mit 30 kommt es dann irgendwie wieder zurück, weil sie sich dann nicht mehr schämen für ihre Jugend, aber diese Geschmacksentwicklung, wir haben einfach, glaube ich, extrem viele Kids, die das hören und da weiß ich nicht, ob da der Tastemaker, da wäre die Frage, wer wäre denn jetzt der coole Tastemaker für die? Wer kann denn da die Rolle einnehmen, dass ein 10-Jähriger sagt, Digga, was der mir erzählt, was fresh ist, das ist wirklich fresh. Mhm. Schwierig. Mhm. Ja. Weiß ich nicht. Oder, keine Ahnung, vielleicht meint er ja auch so jemanden wie ein Raf Camora oder ein Bones, der vorgeben müsste, wie das geil ist. Aber das werden sie ja auch immer nur in ihrem eigenen Sinne machen.
Ja.
Schwierig.
Speaking of Tastemaker, Falk Schacht, was sind deine Tracks der Woche?
Ich habe nur einen diese Woche. Mhm. Craig Ignatz ist zurück nach...
Yes! Dich. Okay.
Wir haben also das erste Mal in 3 Jahren beide denselben Track gewählt.
Mann, jetzt hör auf immer zu sagen, das erste Mal.
Wieso? Das ist doch...
Das ist schon so oft vorgekommen. Du sagst jedes Mal, was? Oh, das ist aber jetzt das erste Mal.
Echt?
Ja.
Vielleicht, weil ich es so schön finde, dass ich es immer wieder erleben will.
Okay, das erste Mal passiert ist.
Super Ausrede, ne?
Ja.
Dann bring du das doch mal auf den Punkt, warum Craig Ignatz Herzschmerzgang so geil ist.
Ja, also ich habe Craig Ignatz vor, wann war das, im Januar getroffen hier in Berlin. Wir waren was Abendessen und er meinte so, da kommt was Neues und ich versuche nicht mehr österreichisch zu rappen und so. Und ich versuche das alles so ein bisschen, das wird anders als alles, was du so kennst. Und ich dachte mir so, wow, ich habe Angst. Ich will lieber den alten Craig Ignatz zurück. Was man halt immer denkt, wenn man einen Künstler mochte und der dann weg war. Und du dir denkst, ich will einfach da weitermachen, wo man aufgehört hat. Und dann meinte er so, ja, am Valentinstag kommt es. Und ey, als ich schon diese ganzen Artworks vorher gesehen habe, es ist einfach richtig Herzschmerz-Gang und es ist so modern und es ist so cool und es ist ein neuer Craig Ignatz tatsächlich, finde ich, aber ein weiterentwickelter, ein erwachsenerer, more serious, anderes, irgendwie ist es so, dass ich mir als alter Craig Ignatz-Fan nicht dachte, mir fehlt hier was, sondern er dachte, wow, der ist erwachsen geworden, das hört sich echt nice an, ja. Das ist
ich bin auch, also geht mir genauso. Ich bin sehr gespannt auf das Album, was da aus SPG jetzt angeflogen kommen muss und in welche Richtung er da gehen wird. Ob es dabei bleibt oder ob er nochmal andere Wege beschreitet.
Dann habe ich noch andere Tracks der Woche. Mhm. Und zwar, weil wir jetzt eh schon so bei dem grünen Thema waren, nehme ich noch einen Track von der Lazy Lizard Gang auf die Playlist. Und zwar zusammen mit MC Smoke, Salamander, Baby Salamander. Das ist so ein süßer Track, ey. Und dann habe ich jetzt gerade noch auf YouTube gefunden, dass MC Smoke auch noch so eine kleine Widmung über diesen Track geschrieben hat in die YouTube-Kommentare. Und zwar schreibt er hier, dieser Song beruht auf einer wahren Begebenheit. Ich war letzten Sommer auf einem wunderschönen Berg spazieren und traf dort ein niedliches Baby-Salamander an, das augenscheinlich sehr guten Kontakt zu den Lazy Lizards pflegte. Ich danke allen für die nette Gastfreundschaft und hoffe, den tierischen Vibe mit diesem Song widerspiegeln zu können.
Wow.
Ey, das ist wirklich so la 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 la, auf the wrist sits a Salamander, baby. Es ist so süß, wirklich ein richtig süßer Track. Einfach danach hat man richtig Bock auf Umweltschutz, sage ich jetzt mal so.
Ich habe jetzt Bock auf Umweltschutz, ja.
Und dann nehme ich noch, super. Dann habe ich sogar noch einen dritten Track. Und zwar von Rola. Rola hat mir gar nichts gesagt, habe ich aber letzte Woche irgendwie so zu Release die ganzen Swipe-Ups bei Insta und so gesehen. Und ich finde, sie hat mit Rowley einen Track rausgehauen, der krass ist. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich finde, die kann, also das ist für mich tatsächlich so Next Level. Wenn man so dachte bei Loredana und Juju, boah, die können gut rappen. Das ist plötzlich so weiblicher Haftbefehl 069-Rap, wo ich mir dachte, boah, pff, also es ist eh schon so dieses Vorurteil weg, dass man sagt, Rap von Frau muss man noch irgendwie so benennen, aber das nimmt langsam so Ausmaße an, wo ich mir denke, boah, das ist einfach krass zu sehen, wie schön das ist, dass Frauen sich plötzlich trauen zu rappen und da so gute Bretter dabei sind. Deswegen, ich freue mich, was da noch kommt und vor allem von Rola oder Rola, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, den Track Rowley.
Und ihr findet den natürlich auch in unserer Shazabi-Playlist. Auf Spotify haben wir die. Und natürlich könnt ihr uns auch aboriginieren auf allen Plattformen, die da sind, von iTunes über Deezer zu Spotify. Tut es einfach. Drückt die Glocke auf YouTube, schreibt uns einen Kommentar. Wir freuen uns darüber. Und wenn ihr irgendwie Themen, Vorstellungen, Wünsche oder sonst irgendwas habt, könnt ihr die natürlich auch gerne an uns schreiben, ob nur in der Kommentarleiste oder auf Insta oder Twitter oder Facebook. Ihr werdet uns schon erreichen.
Yes, ja. Schön, dass ihr zugehört habt. Falk Schacht, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche Donnerstag, 16 Uhr wieder. Bis dahin, tschüssi.
Super, bis dann, ciao.
Puls.